politisch ist, was sich im Rahmen der herrschenden Gesetzlichkeit abspielt. Wer darüber hinaus das bürgerliche Gewaltmonopol ankratzt, ist kriminell und wird dementsprechend behandelt. Punkt. Fertig. So einfach ist das für einige. Legitim ist das, was die Herrschenden sagen. Die revolutionäre Linke, die natürlich das bürgerliche Gewaltmonopol in keiner Weise in Frage stellt, wird pauschal außerhalb der Politik angesiedelt. Da sie auch keine sogenannten normalen Kriminellen sind, wurde der Begriff Terrorismus mit seinem negativen Bedeutungsgehalt als krimineller Gewaltakt immer wieder neu aufgetischt, als sogenannter Euroterrorismus, als sogenannter internationaler Terrorismus, als sogenannter Narkoterrorismus etc. etc. Dieser Bedeutungsgehalt des Begriffs Terror wurde erst im Zuge der antibolschewistischen Propaganda nach 1917, insbesondere unter dem Einfluss von Karl Kautsky, durchgesetzt. Sogenannt terroristisch sind seitdem die Fallgruben des Vietcong, nicht der Napalm der US-Armee, die Flugzeugentführungen der Palästinenser, nicht die Massaker der zionistischen Flugwaffe, die in Jugoslawien festgenommenen RAF-Mitglieder, nicht aber die Mitglieder der kroatischen Reaktionären Ustascha, deren Auslieferung Jugoslawien damals verlangt, etc. etc. Mit einem simplen Trick werden die revolutionären Handlungen generell auf Gewalt reduziert, die sozialen Bedingungen, aus denen sie entstanden sind, sind ausgeblendet. Dem politischen Feind Gewalt vorzuwerfen, ist wiederum ein Mittel, ihn außerhalb der Politik zu stellen und gegen ihn die sogenannte Solidarität der Bevölkerung zu mobilisieren. Und Gewalt heißt natürlich Gewalt der anderen, während die eigene Gewalt als legitimes politisches Mittel dargestellt wird. Die am lautesten gegen die Gewalt der Straße ausrufen, verlangen gewöhnlich zugleich am energischsten ein gewaltsames Durchgreifen des staatlichen Gewaltmonopols. Fazit dieser Problemlösung: Der innere Feind ist nicht politisch, weil er das System als System in Frage stellt, sich also nicht an die von den Herrschern vorgegebenen Spielregeln hält. Er ist aber auch nicht kriminell, er ist viel gefährlicher, er ist ein Terrorist oder Terroristin oder zumindest eine sogenannte Terrorsympathisantin oder ein Terrorsympathisant. Terrorismus ist Gewalt, das heißt wiederum Delikt, die nichts mit Politik, aber viel mit Strafrecht zu tun hat und durch die Bullen und Justiz bekämpft werden. Ohne dass der Staat politisch handeln muss, das heißt die Politik, die auf der Seite des Schwächeren steht, bleibt ausgeblendet, kann er ihn effektiv bekämpfen. Wer lässt sich nicht gegen sogenannte Kriminelle mobilisieren? Dass die Neuformulierung zur Bekämpfung des inneren Feindes nichts mit gewalttätigen Delikten zu tun hat, sondern mit den Zielen dieses Kampfes, ist in den Aussagen von Vertretern der Herrschenden selbst immer wieder deutlich ersichtlich. Der Präsident des Verfassungsgerichts der BRD, Benda, stellt unmissverständlich fest, Zitat: Die Gefahr geht von gesellschaftlichen Gruppen mit verfassungsfeindlichen Zielsetzungen aus und die trifft mit einer sich langsam verbreitenden Verfassungsverdrossenheit in der Bevölkerung zusammen, die sich bei den Älteren in Gleichgültigkeit ausdrückt, bei vielen jüngeren Menschen als Skepsis, offene Ablehnung oder romantische Hinwendung zu den Idealen anderer Gesellschaftssysteme erscheint. Zitat Ende. Also eine Aussage, die gerade auch in der Schweiz eine gewisse Gültigkeit hat. Es gehörte übrigens zu den Errungenschaften der bürgerlichen Revolution, dem politischen Gegner eine bevorzugte Stellung im Strafprozess zu gewähren. Die Bourgeoisie respektierte damit in einem gewissen Umfang damals jenes Mittel in der politischen Auseinandersetzung, durch das sie einst selbst zur Herrschaft gelangt sind, also außerhalb der jeweiligen Gesetzlichkeit stehende Handlungen. Also bin ich bald am Ende, soweit also die allgemeinen Überlegungen zur Entwicklung einer neuen inneren Sicherheit zu einem neuen, effektiveren Staatsschutz, wie wir meinen. Im nächsten Teil werden wir diese allgemeinen Gedanken zur momentanen Entwicklung weiter mit konkreten, mit Beispielen füllen.
the boss of the company. And I've got hunger working for me. Listen, and you begin to understand. I build my profits on stolen land. It's the economics of supply and demand. And I make the demands around here.
Die folgende Konkretisierung hat zum Ziel, die aufgestellte These, nämlich, dass für den Staat die Zeit reif ist, für eine adäquate Sicherheitsanalyse praktisch fassbar zu machen. Wir finden dies wichtig, weil wir der Meinung sind, dass wir in den nächsten Jahren mit den Konsequenzen dieser neuen adäquaten Sicherheitsanalyse und das, was die Staatsschutzstrategen daraus machen werden, konfrontiert sein werden. Deswegen ist es für uns wichtig, auch versuchen, konkret das zu fassen, was wir bis anhin erklärt haben. Denn wir haben vorher gehört, dass sich die Aufstandsbekämpfung auf verschiedene Doktrine, das heißt Ideologien, stützt. Und im Fall von der Schweiz hat sie dies bis anhin vor allem auf die nationale Sicherheit getan. Die Veränderung von der äußeren Lage, das heißt im Ostblock, trägt natürlich mit dazu bei, dass dem alten Feindbild, nämlich der Fiktion von der sogenannten bolschewistischen Gefahr, schnellstmöglich der Rücken zugekehrt wird, um sich nicht länger lächerlich zu machen. Zumal auf internationaler Ebene die Geheimdienste von der USA und der SU, also der Sowjetunion, bereits im Sommer 1989 ihre ersten Antiterrortreffen hatten und laut dem US-Spezialisten Brian Junkins auch keine großen Widersprüche zwischen der USA und der SU bezüglich den Geheimdiensten zu verzeichnen gewesen seien. So muss also auch auf nationaler Ebene, wie zum Beispiel ein klassischer Vertreter von dieser Doktrin, der Stabschef von der Zürcher Kapo, Tommen, umgelernt werden. Aus folgendem Zitat geht sehr schön hervor, wie sich diese Doktrin in erster Linie auf den von außen agitierenden Feind stützt. Ich zitiere: Wir stehen mitten im verdeckten Krieg, weil nahöstliche und europäische regionale Auseinandersetzungen unser Land nicht aussparen und weil weite Teile Europas von einem politischen System beherrscht werden, das seit seiner Entstehung in der Oktoberrevolution als sicher annimmt, sein eigenes Überleben vertrage sich nicht mit der Nachbarschaft eines freiheitlichen Systems. Ein kurzer Blick auf die Geschichte soll uns zeigen, wo die Wurzeln dieser Doktrin zu finden sind und wie sie schon damals versucht hatten, eben dank dieser Doktrin, den eigenen inneren politischen Widerstand, der also aus den sozialpolitischen Widersprüchen von dem Lande hier entsteht, zu bekämpfen und gleichzeitig aber wegzuleugnen. Als 1851, also ich mache jetzt diesen historischen Exkurs, das Amt des Generalbundesanwaltes, der entspricht dem heutigen Bundesanwalt, geschaffen wurde, war seine Hauptaufgabe, Ausländerinnen und Ausländer sowie Vagantinnen und Vaganten zu erfassen. 1888 ist dann an seine Stelle das Amt des Kanzleisekretärs für die Fremdenpolizei geschaffen worden. Als dann 1989 die Bundesanwaltschaft im Bundesgesetz auf Druck des damaligen Reichskanzler Bismarck verankert worden ist, ist ihr nur die Handhabung der politischen Fremdenpolizei zugewiesen worden. Nur von Fall zu Fall sollte sie zusätzliche Ermittlungen aufnehmen. Schwerpunkt also ganz eindeutig die Ausländerinnen und Ausländer, das Ausland. Die Schweiz ist damals als liberales Hinterland, wir kennen diese Bezeichnung ja auch heute noch sehr gut, bezeichnet worden. Wo sich viele organisierte Handwerker und Handwerkerinnen, es entstand damals die erste internationale Verbundenschaft zwischen den Handwerkern, aber auch politische Flüchtlinge aus Italien und Deutschland, zum Stichwort Sozialistengesetz 1878, Anarchistinnen, Sozialistinnen und später Kommunistinnen trafen. Diese wurden damals schon, wie auch heute, in Lager interniert. Sehr viele politische Propaganda wurde hier hergestellt und verschickt, doch auch hier gelesen und diskutiert. Denn auch in der Schweiz entwickelte sich damals organisierte Arbeiterinnen- und Arbeiterkämpfe. Die Fiktion, ich zitiere, dass ausländisches Gedankengut würde die innere Ordnung gefährden, war geeignet, um die Forderung nach der Reorganisation der politischen Polizei voranzutreiben, ohne aber dem inneren politischen Feind zu anerkennen. Die Kantonsregierungen wurden aufgefordert, einen polizeilichen Nachrichtendienst aufzubauen. Das war damals. Dabei ging es vor allem um, ich zitiere wieder, alles, was die innere Ordnung sowie die Beziehungen zum Ausland betreffen, öffentliche und geheime Versammlungen sowie Zeitungen und Publikationen, in welchen Fragen der sozialen Organisation und der Organisation anderer Staaten behandelt wird, betreff all jener Personen, welche an Versammlungen, Redaktionen und so weiter aktiv teilnehmen, sollen sorgfältig alle Notizen über Herkunft, Arbeit, Subsistenz dieser Personen zu sammeln sein und die Resultate an das EOPD nach Bern zu schicken. Liest man diese Zeilen von damals, glaubt man, die Zeitungen von heute in der Hand zu haben. Das zentralistische Funktionieren ist im Übrigen ein ganz typisches Merkmal für die Doktrin der nationalen Sicherheit. Die Bundesanwaltschaft stellte fest, dass die Kämpfe der Arbeiter und Arbeiterinnen, der Anarchisten und Anarchistinnen, Sozialistinnen und Kommunistinnen, der Antifaschistinnen und Antimilitaristinnen ganz stark anwuchsen. Und sie beklagte, dass bezüglich Verbrechen gegen die verfassungsmäßige Ordnung und die Sicherheit des Landes zu wenig Strafbestimmungen zur Hand zu haben und forderte nach dem Generalstreik eine politische Polizei, die rechtzeitig revolutionäre Strömungen erfassen kann. Auf gesetzlicher Ebene aber werden die eigentlichen Staatsschutzartikel erst in einem zweiten Anlauf, nämlich 1950, eingeführt. Im ersten Anlauf nämlich ist das berüchtigte Gesetz Lex Häberlin, Häberlin war der verantwortliche Bundesrat, verworfen worden. Danach hätten bis zu 6 Jahren Knast gekriegt, wer in Wort, Schrift oder Bild zu einer gewaltsamen Störung der inneren Sicherheit der Eidgenossenschaft oder der Kantone auffordert oder solche Handlungen androht, sowie wer eine Handlung vornimmt, die, wie er weiß oder annehmen muss, in rechtswidriger Weise die Störung der inneren Sicherheit der Eidgenossenschaft oder der Kantone vorbereitet. 1922 wird, wie gesagt, dieser Gesetzesvorschlag verworfen. Zwischen diesem Verwurf und den ersten Staatsschutzartikeln werden aber zahlreiche Noterlasse durchgeboxt. Bei den Artikeln, das heißt eben bei den Staatsschutzartikeln, die dann 1950 aufs Tapet gebracht wurden, geht es um den Artikel 275 und ich zitiere nur zwei, also ihr braucht nicht Angst zu haben, dass ich jetzt beginne, Gesetzesartikel vorzulesen. Ich nehme nur zwei vor, weil sie einen Eindruck geben von dem, was unter Staatsschutzartikeln zu verstehen ist. Das eine ist der Artikel 275, der besagt, wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet ist, die verfassungsmäßige Ordnung der Eidgenossenschaft oder der Kantone rechtswidrig zu stören oder zu ändern, wird mit Gefängnis bis zu 5 Jahren bestraft. Und dann gibt es einen Artikel 275 bis, und in diesem Artikel geht es in erster Linie darum, nämlich wer eine Propaganda des Auslandes betreibt, die auf den gewaltsamen Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung aus ist, kriegt Buße oder Gefängnis. Es gibt dann weitere Artikel und die befassen sich zum Beispiel mit Hochverrat, Landesverrat, Landsfriedensbruch, wer kennt das nicht, öffentliche Aufforderung zu Verbrechen und so weiter. Dieser kurze historische Abriss zeigt, auf welcher ideologischer Basis der Staatsschutz aufgebaut worden ist und wie eben vermehrt Elemente der Doktrin der inneren Sicherheit dazugestoßen sind. Machen wir jetzt einen historischen Sprung ins 80 und pflücken wir uns ein weiteres Beispiel für die Doktrin der nationalen Sicherheit heraus. Die Presseagenturschließung Novosti 1979. Novosti war die sowjetische Presseagentur, die ihre Büros im Ausland hat. In der Schweiz waren diese Büros in Genf und eines in Bern. Ziele dieser Agenturen sind, und die sind meistens für alle gleich, nämlich die Förderung der Kommunikation und Information zwischen den Ländern. Das heißt, in der Schweiz über die Sowjetunion und in der Sowjetunion über die Schweiz. Die Schweizer Presseagentur namens Radio Schweiz International beschreibt ihre Ziele wie folgt, nämlich die Geltung der Schweiz im Ausland zu fördern. Kurz nach der Eröffnung in den 60er Jahren machte die Bundesanwaltschaft den Schweizer Radiomachern, sondern eben den Novosti-Mitarbeitern großen Ärger. Ihre Tätigkeit wurde sukzessive reduziert. Und bis zum Schluss war es für sie nur noch möglich, in der Sowjetunion über die Schweiz zu informieren, aber nicht mehr umgekehrt. Grund? Die Bundesanwaltschaft behauptete, sie würden ein weltweites Netz eigentlicher Desinformations-, Subversions- und Agitationszentralen aufbauen. Als das Büro, in dem unter anderem auch zwei aktive Schweizer Genossen arbeiteten, in Bern dann 83 geschlossen wurde, musste folgende Begründung herhalten. Einerseits hätten sie Demos organisiert und politische Aktionen vorangetrieben. Sie hätten die Friedensbewegung beeinflusst. Die Friedensbewegung damals konnte Demos organisieren, an dem zum Teil bis zu 30.000 Menschen teilnahmen, also eine große Mobilisierungskraft. Weiter wurde ihnen vorgeworfen, dass sie ideologische Schulung und Kriminalisierung von Jugendlichen betrieben hätten. Das heißt, sie hätten Jugendliche paramilitärisch ausgebildet, zum Beispiel wie man ein Molly bastelt. Diese Gruppe von Jugendlichen habe dann auch an militanten Demos der Jugendbewegung von Bern teilgenommen. Die BUPO, das heißt die Bundespolizei, war aber dann nicht in der Lage, obwohl sie seit Jahren mit ihren bekannten Mitteln die Leute der Novosti observierten, irgendwelche strafrechtlich relevanten Sachen auf den Tisch zu legen. Ziel dieser groß angelegten Aktion der Bundesanwaltschaft und hinter der damalige Bundesrat Friedrich stand, war sicher unter anderem, die Propaganda dieser Büros zu stoppen, sowie die breite Friedensbewegung zu verunsichern, weil sie ja angeblich von sowjetischen Agenten von außen her gesteuert sei. Oder, wie die Bundesanwaltschaft es formulierte, ausländische Geheimdienste würden versuchen, die politische Willensbildung in der Schweiz zu beeinflussen. Der Bundesrat gab 1983 eine Zusatzerklärung ab, indem er sagte, und ich zitiere ihn, die Friedensbewegung sollte sich die Frage stellen, wie sie sich von der Schützenhilfe Moskau distanzieren könne. Die zwei Schweizer Genossen seien typischerweise vorgeschoben worden, damit die östlichen Agenten im Hintergrund hätten ruhig agieren können. Das als ein klassisches Beispiel von der nationalen Sicherheit. Mit der 80er Jahre wurde mit der Schließung der Büros auch sehr viel über die Aktivität der Bundesanwaltschaft und der BUPO bekannt. Alles oder fast alles, was heute als neu verkauft wird, konnte man aber schon damals lesen. Und da kann man sich die Frage stellen, wer hat denn ein Interesse daran, das Alte für so neu zu verkaufen? Das Beispiel für nationale Sicherheit zeigt klar, dass sie zwar sagen, dass der Feind von außen wirkt, aber der Innere nicht weggeleugnet werden kann. Und das ist ein Problem. Wie soll der innere Feind bekämpft werden, wenn es ihn in einer Konsensdemokratie ja eigentlich gar nicht geben darf? Dieser Widerspruch, dieses Problem zieht sich durch die ganzen Jahre des Staatsschutzes hindurch. bis heute. Der 1989 abgesetzte Bundesanwalt war als Anhänger der alten Schule noch nicht in der Lage, eben diesen vorher erwähnten Widerspruch zu lösen. Er hat eine Mischform vertreten und ich zitiere ihn, um besser klarzumachen, was mit dieser Mischform gemeint ist. Die sowjetischen Behörden nützen nur jede mögliche Gelegenheit zur Destabilisierung der nicht-kommunistischen Welt. Man darf also ohne weiteres Zögern von einem strategischen Konzept der Sowjetunion sprechen. Andererseits aber ist nicht bewiesen, dass die Sowjetunion für die Gründe des Aufflammens des Terrorismus verantwortlich ist. Ob seine Wurzeln in separatistischen Wünschen, in sozialen Unruhen, in ideologischen Vorstellungen liegen, dafür sind wir selber verantwortlich. Und zur Prognose Schweiz, in Anführungszeichen Terrorismus, Anführungszeichen geschlossen, meinte er, ich zitiere ihn, die Schweiz ist ein Durchgangsland zwischen Italien, und da meint er wahrscheinlich die Organisation der Brigate Rosse, und der BRD, und da nehme ich an, meinte er die RAF, an guter zentraler Lage, mit guten Verkehrsbedingungen, durchlässigen Grenzen, freiem Bankverkehr, internationalen Organisationen, kleiner, aber aktiver Unterstützergruppe mit internationalen Kontakten. Zitat Ende. Gerber, das war also der Bundesanwalt, der jetzt eben abgesetzt worden ist, gibt zwar zu, dass es auch in der Schweiz Gründe für einen revolutionären Widerstand gäbe, wenn er sagt, da sind wir selber dafür verantwortlich. Gleichzeitig aber vertrat er immer die Meinung, dass vom rechtsstaatlichen Standpunkt her die Richter genügend Spielraum für eine individuelle Strafzumessung hätten und die Artikel des Staatsschutzes, also eben die 275 und so weiter, nicht angewendet werden sollten. In der Tat wurden diese Artikel bis heute nur sehr wenig eingesetzt. Erinnern wir uns an die Verhaftung der Genfer Gruppe 1971, das war eine Gruppe von Anarchisten. Damals wurde er eingesetzt bei ihrer Verhaftung und die zwei Anarchisten wurden dann auch vors Bundesgericht gestellt. Bei der Verhaftung der Bändlistraße im 1972 und der Zürcher Gruppe 1975 ist der Artikel auch aufgekreuzt, doch beim Prozess war er wieder verschwunden. Bei späteren Verhaftungen haben sie ihn dann jeweils ganz weggelassen. Die Anwendung dieses Artikels bedeutet eben Anerkennung des politischen Deliktes. Der schon mehrmals erwähnte Widerspruch von Ihnen, nämlich wie kann ein angeblich nicht existierender innerer Feind bekämpft werden, lösten Sie also ganz einfach mit der Kriminalisierung und somit der Entpolitisierung. Die Strategen des Staatsschutzes aber verlassen immer mehr die Fiktion vom äußeren Feind, der angeblich jede Schwäche nutzt, um von außen die innere Ordnung zu beeinflussen. Sie gestehen immer offener ein, dass auch in der Schweiz unversöhnliche gesellschaftliche Widersprüche zwischen den Klassen politische Gegner hervorrufen. Zentrales Kriterium aber in der sogenannten Anerkennung des politischen Gegners ist und bleibt, ob dieser das System, den Staat und sein Gewaltmonopol sowie die von ihm gesetzten Spielregeln anerkennt oder eben nicht. Damit wird der politische Gegner umdefiniert, nämlich in die, die anerkannt und als Teil des Ganzes integriert werden und in jene, die bekämpft und kriminalisiert werden. In unserem letzten Beispiel, den Kampf gegen die Stadtentwicklung und der Wohnungsnot, wird das nochmals ganz deutlich. Es ist hier drin sicher allen bekannt, dass die Wohnungsfrage in Zürich ein Ausmaß angenommen hat, das auch für die Herrschenden zum Problem wird. Nicht, weil sie keine Wohnungen mehr finden würden, nein, sondern weil ihr Sprachrohr, die NZZ, schreibt, der Dampfkessel-Wohnungsmarkt allein aus sozialen Gründen entschärft werden müsse, bevor er zum Explodieren kommen könnte. Zitat Ende. Seit einem Jahr kämpft eine Häuserbewegung gegen diese Entwicklung. Mit allwöchentlichen Aufläufen, mit zum Teil großen Demos, mit Häuserbesetzungen, Auszugsboykott und verschiedenen Aktionen. Mit zeitweisen Verknüpfungen auch zu anderen Bewegungen oder Brennpunkten, wie den Frauen, dem Asyl oder dem internationalistischen Kampf. Auch mit dem Problem der Obdachlosigkeit, Drogen oder der Gasse. Unabhängig davon, wie stark oder auch wie schwach in gewissen Zeiten diese Bewegung sein mag, sie zeigt Kontinuität, lässt sich nicht integrieren und hat sich bis heute von der Repression auch nicht einfach wegdrücken lassen. Obwohl die bis heute eingesetzte Palette der Mittel der Repression beachtlich ist. Nämlich, so sind die donnerstäglichen Aufläufe immer wieder von großen Polizeiaufgeboten abgeriegelt worden und die Leute polizeilich überprüft worden. Und damit zahlreiche Daten über Personen, Verhalten, Entwicklungen und so weiter erfasst worden. Informationssammlung ist für die nachrichtendienstliche Tätigkeit unerlässlich. Weiter sind auch militärische Maßnahmen eingesetzt worden. Das heißt Häuserräumungen mit großem Aufgebot, massive Polizeipräsenz an Demos zwecks Verhinderung oder Einschüchterung, Verhaftungen und Hausdurchsuchungen. Psychologische Kampfmittel wurden ebenfalls eingesetzt, wie Hetzkampagnen, bei denen systematisch versucht worden ist, in den Medien die politische Glaubwürdigkeit dieser Bewegung zu zerstören und die breite Solidarität abzuspalten. Als Beispiel dazu, eine Zeit lang ging die Stadt gegen Besetzungen von Häusern sehr rigoros vor. Nur nach wenigen Stunden wurden sie teilweise schon wieder geräumt. Wenn Räumung, dann Demo, war die Parole der Bewegung. Nach einer wiederholten Räumung eines Hauses, in dem sich zum ersten Mal Obdachlose organisiert hatten, wurde als Antwort die teuerste Gasse von Zürich ziemlich systematisch angegriffen. Diese Gasse gehörte nun tatsächlich praktisch ausschließlich dem Finanzkapital und einige ihrer Haie, wie zum Beispiel Bürle. Der ist im Zusammenhang mit der Stadtzerstörung, Stichwort HB Südwest, ein bekannter Mann. Die sicher schlecht vermittelte Aktion ist in den Medien groß erwähnt worden, doch über die Inhalte kein Wort. Nur Begriffe wie Vandalen, Chaoten, Randalierer wurden erwähnt. Diese Begriffe haben sicher zum Ziel, dass kein breites Bewusstsein über die Inhalte dieser Bewegung entstehen soll. Auch zu diffamieren und schlussendlich zu entpolitisieren. Die vom Staat eingesetzte Palette hat aber ihr Ziel nicht erreicht und die NZZ fordert, dass die polizeilichen Maßnahmen der Situation angepasst werden müssten. Schon bald sind Angriffe gegen die politische Widerstandsbewegung aufgetaucht, die wir teilweise bereits aus den 80er Jahren kennen. Eröffnet worden ist es mit einer Flugblattfälschung einer politischen Gruppe aus Zürich. Darin wurde die Bewegung aufgefordert, von der bisherigen Strategie abzukommen, die Gewaltwelle zu beenden, da sonst Opfer unsererseits von anhin unbekannten Kräften zu erwarten seien. Diskussion darüber sollte am darauf stattfindenden Donnerstagauflauf stattfinden. Und es kann wohl kaum als Zufall betrachtet werden, wenn gerade an diesem Donnerstag, an dem Auflauf, eine Gruppe bewaffneter Skins die Demo zum ersten Male angriff. Diese Fälschung wurde dann an die ca. 50 Personen aus dem politischen Widerstand verschickt. Ebenso zahlreich wurde ein weiteres Flugblatt mit dem Titel Anklage an Presse und Aktivistinnen geschickt, auf dem 21 Aktivistinnen und Aktivisten namentlich mit Adressen, Telefonnummern und weiteren persönlichen Angaben vermerkt sind. Anonyme Telefonanrufe waren die Folge. Mittels Fangschaltung ist es gelungen zu beweisen, dass Polizeibeamte an diesen Belästigungen aktiv teilnahmen. Daraufhin folgte etwas später eine weitere Fälschung derselben Gruppe. Aufgrund der Materialanalyse und den Erfahrungen der 80er Jahre besteht kein Zweifel, dass Staatsschutzkreise ihre Finger im Spiel haben. Wer ist denn sonst in der Lage, so viele Informationen über so viele Menschen zu sammeln und dann wiederum noch an sehr viel mehr weitere gezielt zu verschicken? Ist für diese Art von Arbeit nicht die nachrichtendienstliche Tätigkeit der Informationsbeschaffung, Informationssammlung und Verarbeitung eine Bedingung? Zusammenfassen möchte ich, ich komme also zum Schluss, festhalten, dass zuerst zeigte ich an einem Beispiel, nämlich Novosti, eine allgemeine Tendenz der nationalen Sicherheit auf und dann eine Mischform zwischen nationaler und inneren Sicherheit anhand vom ehemaligen Bundesanwalt Gerber. Wir denken, dass es Ihnen heute darum geht, den Gegner neu zu definieren, und daraus folgt unser abschließendes Fazit, das wir auch gerne mit euch diskutieren möchten. Aufgrund des Gesagten geht unserer Meinung nach klar hervor, dass der Staatsschutz kein Papiertiger ist. So ist es Ihnen zum Beispiel bis heute gelungen, fast alle Gruppen, die hier eine revolutionäre bewaffnete Praxis entwickeln wollten, zu verhaften. Das heißt, dass aufgrund politisch-strategischer Ebene zwar die Fiktion der nationalen Sicherheit aufrechterhalten wurde, aber auf der ganz praktischen Ebene der Polizei diese keine allzu große Rolle spielte. Sie versuchen die Spaltung zwischen integrierbaren und nicht integrierbaren Kräften voranzutreiben, um die letzteren dann entpolitisieren und kriminalisieren zu können. Beispiel Schnüffeldemo in Bern. Die wurde von ihnen in zwei Demos aufgespalten. Die, die sich an die Spielregeln hielten und zumindest mal ihre Führung, gemeinsamer Polizeifunk, Demoleitung, also die hatten den Polizeifunk gemeinsam, Demoleitung mit den Bullen, und die empörten und verärgerten Bürger und die, die ihren Dissens militant zum Ausdruck gebracht haben. Wie sie sagen, die Chaoten und Vandalen. Weiter glauben wir, dass sie bei ihrem Aufbruch auch den Feind versuchen neu zu definieren und den Begriff politisch motivierte Gewalttäter, die man in letzter Zeit immer mehr liest, immer mehr ausdehnen werden, sodass er auch auf Streikende oder Häuserkämpferinnen und Häuserkämpfer und so weiter anwendbar wird. Heute fallen neben den Begriffen Spionage, organisierte Kriminalität, Drogen und Terrorismus bereits Begriffe wie politisch motivierte Gewalttäter. Wir denken, dass es ihr Ziel ist, einen durchstrukturierten, perfektionierten, vom Ballast befreiten, mit moderner Sicherheitsanalyse und adäquatem Feindbild ausgerüsteten Staatsschutzapparat auf die Beine zu kriegen. Das ist mindestens ein Ziel von Ihnen. Diese Tendenz, die wir dargelegt haben, kann man aber in der Struktur des Apparates schon seit sehr längerer Zeit erkennen. Für uns kann das alles eigentlich nur heißen, den Apparat besser zu kennen, die Entwicklung im Auge behalten, Widersprüche erkennen und für uns benutzen. Denn die bessere Kenntnis schafft die bessere Möglichkeit, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Schafft die bessere Kenntnis, die Initiative zu ergreifen, zu behalten, und das heißt, eine politische Einschätzung zu haben, um wieder handlungsfähig zu werden und uns nicht auf den Staatsschutz zu orientieren.